dass ich mich irgendwann mal in die Depression schweige und auch in der Arbeit nur ständig damit konfrontiert bin, bei mir selber mich zu kritisieren, weil ich ja nicht stark genug bin. Also darum geht's mir, wenn ich sage, ich will ein Ally sein für Gendergerechtigkeit, dann geht's darum, bei mir erstmal anzufangen. Und es ist ein, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, ein harter Hustle. So, es ist kein Spaß.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Shota Tai über Wohlbefinden, Machtstrukturen, Rassismus und Patriarchat. Wenn du den ersten Teil des Gesprächs noch nicht gehört hast, dann möchte ich dir die letzte Folge von Humans Are Happy sehr ans Herz legen. Wir springen hier jetzt direkt ins Gespräch rein und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
Ich glaube, das, ja, so würde ich es jetzt erstmal stehen lassen.
Okay, dann lass uns über die anderen beiden Punkte mal sprechen. Mhm. Kapitalismus und Patriarchat.
Mhm. Genau. Patriarchat würde ich jetzt mal sagen. Also Patriarchat ist letztendlich die Dominanz des männlichen Geschlechtes, wenn wir um Gender beziehungsweise das ganze Thema Mann und Frau und alles dazwischen jetzt sprechen, geht es darum, dass nennen wir oft binär, also dass zwischen zwei Geschlechtern geteilt wird, nämlich Mann und Frau. Und jetzt reden wir mal erstmal vom biologischen Geschlechtern oder einfach Unterschieden. Ja, lassen wir mal den Begriff Geschlecht raus, Unterschieden. Dass die Geschlechtsteile eines Menschen, also der Menschen, die jetzt als weiblich bezeichnet sind, anders sind als eben der Menschen, die als männlich bezeichnet werden. So, das sind jetzt erstmal nur körperliche Unterschiede. Gleichzeitig wird eben dort auch ein Konzept erstellt, nämlich was ist die Rolle des Mannes, was macht der Mann und was ist die Rolle der Frau. Und das Patriarchat ist gewissermaßen ja der Überbegriff dafür, ne, dass letztendlich der Mann, das Männliche als ja fast schon göttlich sozusagen bezeichnet wird und da auch eine Macht sozusagen wirkt. Ne? Und zwar in vielerlei Hinsicht, wenn wir mal institutionell anschauen, also wer steht in den Entscheidungspositionen, wer hat Macht, also wem wird Macht und Stärke zugesprochen, wem wird eher das Weiche und diplomatisch etc. zugesprochen. Ich will jetzt nicht so viel reproduzieren. Und wenn wir trotzdem auch vielleicht wirklich in das Wirtschaftliche schauen, in den Konzernen, wer hat da die Entscheidungsposition etc. etc. Und das ist ein patriarchales Denken. Patriarchales Denken bzw. Patriarchat meint aber natürlich auch die Verhaltensweisen, die damit einhergehen. Nämlich auch wiederum Unterdrückung, Ausschluss, Diskriminierung in dem Sinne.
Klar, also wenn ich jetzt beispielsweise von dem vom biologischen Ausprägung quasi auf eine zugewiesene gesellschaftliche Rolle schließe, beispielsweise weibliche oder als weiblich bezeichnete Menschen, dann kümmern sich halt eher um Familie und Haushalt, genau. Und männliche Menschen eben irgendwie um Arbeit und so weiter. Diese ganz klassische Aufteilung bestimmen dann eben natürlich männliche Menschen auch einfach, wie Gesellschaft weiter ausgeprägt wird etc. Und das festigt eben dadurch diesen Unterschied nochmal mehr. Ne? Also,
genau.
Ja, okay.
Und auch natürlich so die Begriffe, ne, die Bedeutung von Erfolg, von Stärke, von Souveränität, von Standhaftigkeit. Was bedeutet es überhaupt und was bedeutet es, stark zu sein für einen Menschen? Was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Und da kommen wir ja schon zum dritten Begriff, Kapitalismus. Ne? Also wie man vielleicht merkt, hängen alle Komponenten ja auch miteinander zusammen. Kapitalismus, da geht's ja eben um, ja, grob zusammengefasst, höher, schneller, weiter.
Voll. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, es geht ja auch im Grunde um, also wenn man jetzt den Kolonialismus denkt, ne, da ging das ja quasi, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, da ging das los, aber da sehe ich auf jeden Fall auch irgendwie Parallelen, ne, in dem Bereich, dass es irgendwie darum geht, möglichst viel Kapital anzuhäufen, indem ich halt einfach Ressourcen von woanders erstmal in meinen Einflussbereich bringe und dann damit irgendeine Wertschöpfung
veranstalte, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung, ich klaue Edelsteine von einem anderen Kontinent und schmiede sie hier in schöne teure Ketten und habe dann hier ganz viel Reichtum. Ist ja auch schon irgendwie ein kapitalistischer Akt, oder? Also ich bin voll, ich weiß nicht, ich fühle mich hier gerade sehr tapsig auf diesem Themenfeld, weil wann ist was kapitalistisch oder nicht oder also keine Ahnung. Ja. Aber irgendwie klar, dass es sich gegen all, dass es alles irgendwie miteinander positiv korreliert, macht voll Sinn.
Absolut.
Oder deswegen, dass das wirkt, das verstehe ich, ja.
Ja, genau. Also so wie du es auch beschrieben hast, deswegen sage ich auch, Antidiskriminierung bzw. Antirassismus geht immer damit einher, auch das Patriarchat zu verlieren, und geht immer auch damit einher, den Kapitalismus zu hinterfragen. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendeine komplett utopische, also irgendwie eine Utopie zu erschaffen, dass das Kapital, also der Kapitalismus auf einmal weg ist, und trotzdem sich bewusst zu werden, dass das, genauso wie du sagst, alles zusammenhängt, ne? Nämlich eben genau Ausbeutung etc. und Ausbeutung im Namen der Stärke, im Namen der moralischen Instanz zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt in der Gegenwart angelangt sind, geht es auch zum Beispiel um Kultur letztendlich als rassistische Handlung, also Kultur, also von der anderen Kultur zu reden, immer aus einer Brille, dass unsere Kultur, also die westliche Kultur, ja die moralische Deutungsmacht hat und zentral ist, über richtig und gut zu entscheiden, und was wir dann eben machen, ne? Auch kapitalistisch gesehen, um zu begründen, okay, und deswegen, weiß nicht, darf die WM hier und dort nicht stattfinden, sondern nur in Europa etc. Also sowas, ne? Also da steckt ja auch ganz viel Macht drin.
Ja, absolut, ne? Also Aufnahmezeitpunkt ist der 1. Dezember, die WM läuft gerade.
Genau.
Das vielleicht kurz als Kontext, aber grundsätzlich auch eine wichtige Frage. Du hast gerade gesagt, das Patriarchat verlernen, Kapitalismus hinterfragen. Hinterfragen kann ich total gut verstehen, aber Patriarchat verlernen, oha, wie geht das?
Ja, also ich meine, genau, oha, ganz groß geschrieben, würde ich auch sagen. Also ich bin auch mittendrin und ist ja anstrengend, das Patriarchat zu verlernen. Da geht es ja einfach darum, feste, wenn wir mal bei diesen Buzzwörtern wären, Glaubenssätze und Überzeugungen zu verlernen. Nämlich eben das, was ich gesagt habe, was ist Stärke? Woran liegt es, dass ich mich als männlich gelesene Person immer souverän verhalten muss? Jetzt gerade auch, ne, jetzt hier in dem Podcast, dass ich mir denke, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches und ich muss total cool erscheinen und allwissend sein und keine Fehler machen, so, dann finden mich die Leute cool, so. Das ist ja auch schon unfassbar patriarchales Denken. Da geht es nämlich um Stärke. So, ne? Ich muss Stärke zeigen. Ich darf nicht nahbar, sondern muss unnahbar sein als Mann zum Beispiel.
Okay, und das zu hinterfragen, also quasi, das war jetzt ja ein Beispiel, was du rausgepickt hast. Ne? Wahrscheinlich gibt es in jedem dieser Themenbereiche, ob es jetzt Patriarchat, Rassismus, Kolonialismus oder Kapitalismus ist, unzählige Beispiele, die man alle hinterfragen kann und wo man überall dann seine eigenen Glaubenssätze verändern kann, hinterfragen kann, neue Glaubenssätze vielleicht schaffen kann. Aber dann sind wir die ganze Zeit auf der individuellen Ebene. Und ich würde gerne mal so ein bisschen dieses Feld aufmachen, diesen Wechsel von individueller zu struktureller Ebene. Das haben wir ja auch die ganze Zeit. Also ne, wir haben, wenn wir über Machtstrukturen sprechen und über Kolonialismus, über Patriarchat, dann sind wir die ganze Zeit in meinen Gedanken auf einer strukturellen Ebene unterwegs, wie Gesellschaft geprägt wird. Und das hat natürlich immer auch einen Einfluss dann auf das Individuelle. Beispielsweise, ich denke jetzt als Mann oder als männlich gelesene, empfundene Person, ich muss immer möglichst cool sein oder souverän sein oder sonst was. Ne, das Beispiel ist mir durchaus zugänglich. Dann fange ich an, das zu hinterfragen. Wie können wir da, also vielleicht nochmal ein bisschen größer aufgemacht, wie würdest du sagen, beginnt der Wandel? Wo beginnt der Wandel? Immer im Individuellen, das sich dann auf Metaebene quasi ins Große überträgt? Oder wie funktioniert das Ganze? Wie könnte man da einen Wandel herbeiführen? Plus, wie wirkt das eigentlich aufs Wohlbefinden? Also es sind eigentlich eher zwei Fragen. Vielleicht fangen wir mit der zweiten auch an. Dieser Podcast hat natürlich immer diese ganz spezielle Einflugsschneise auf, was macht das eigentlich mit dem Wohlbefinden von Menschen und was macht Machtstrukturen oder was machen Machtstrukturen eigentlich mit dem Wohlbefinden von Menschen? Lass uns das vielleicht mal zuerst besprechen. Jetzt ordne ich meine Worte hier, während ich rede, und habe sie vorher gar nicht zurechtgelegt. Und dann könnte man ja schauen, okay, wie kommen wir denn woanders hin? Aber lass uns damit mal starten. Du als Trainer in dem Bereich oder als Mensch, der sich damit auf jeden Fall sehr viel auseinandergesetzt hast und sehr viel mehr als ich, was sind die Einflussfaktoren von Machtstrukturen auf das Wohlbefinden von Menschen? Auf individueller, aber vielleicht auch auf struktureller Ebene. Hast du dazu Erfahrungswerte?
Ja, also letztendlich, also da, wo soll ich da anfangen?
wo du willst.
Genau, aufs Wohlbefinden auf individueller Ebene, wenn ich jetzt mal da anfangen darf, ist natürlich beispielsweise patriarchale Strukturen, wenn wir da drin sind, dann sind wir in der Optimierung drin. Da sind wir in diesem immer besser, auch kapitalistische Strukturen, ne? Immer besser, schneller, ich muss mich selbst optimieren. Schon allein der Begriff Persönlichkeitsentwicklung sagt ja ganz viel, oder Persönlichkeitsoptimierung sagt ja ganz viel darüber aus. Sprich, dadurch entspringt der Eindruck und der Anspruch, immer besser werden zu müssen. Und was heißt bei Wohlbefinden, oder nehmen wir es Glück, ne? Was heißt denn da besser? Und wann sind wir noch glücklicher und noch zufriedener mit uns selbst und noch resilienter? Und wenn wir ein bisschen das auf dieser Ebene verlernen würden, wenn wir eher Richtung da in die Richtung gehen, uns zu akzeptieren, in die Richtung gehen, weicher zu werden und nicht von richtig und falsch zu sprechen, von Stärke und Schwäche zu sprechen oder von Entwicklung und Optimierung zu sprechen, sondern eher, wir würden eher über Entfaltung sprechen, wir würden eher über Unzulänglichkeiten sprechen und vielleicht ein bisschen das, was da ist, erstmal da sein lassen können, nämlich dieses, oh Gott, da ist jetzt irgendwas und das fühlt sich echt ganz schön unangenehm an. Und irgendwie, da ist irgendwas, das ist mir echt ganz schön peinlich oder ich schäme mich dafür. Und das hätte eher Platz, weil einfach wir verlernen würden, stark sein zu müssen oder überhaupt diesen Begriff anders konnotieren würden. Nämlich stark sein wäre vielleicht, wir zeigen uns, wir teilen uns, wir teilen, also mitteilen. Darum dreht sich schon der Begriff, ne? Wir teilen mit jemanden, um ja, vielleicht einfach damit auch da sein zu können, anstatt immer besser werden zu wollen.
Okay, ist gekauft. Aber wenn ich dieses Beispiel jetzt nehme, so um Selbstoptimierung, man muss immer stark sein. Stärke, hast du ja auch gerade gesagt, ist, wenn man in Gender Roles denkt, also in Geschlechterrollen denkt, ein Attribut, was ja tendenziell dann männlichen Menschen zugesprochen wird, die aber ja bevorteilt werden von Machtstrukturen. Das heißt, wir fragen uns hier, wie können wir, ne, also natürlich Menschen, also auch erstmal ein witziges Themenfeld, was sich dabei öffnet, Menschen, die von Machtstrukturen eigentlich bevorteilt werden, haben trotzdem dadurch Druck und irgendwie auch wieder einen negativen Aspekt, aber trotzdem muss man ja den Blick dafür behalten, ey, das sind eigentlich Menschen, die eine andere Gruppe ja nochmal unterdrücken, originär, ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, was macht das denn dann vielleicht mit Menschen, die in diesem Konstrukt noch schlechter dran sind oder noch mehr diskriminiert, unterdrückt werden? Was wäre da denn ein Beispiel für oder was ist dein Impuls dazu, wenn man den Blick dahin richtet?
Also als allererstes, wenn wir mal auf die strukturelle Ebene gehen, ich habe jetzt letztens auch noch mal einen Podcast gehört, da ging es um positive Psychologie und Untersuchungen an was Glück gemessen werden kann, und da gibt's auch viele Untersuchungen. Problem an den Untersuchungen ist, dass die Probanden und Probandinnen aus einer gewissen sozialen Schicht kommen. Das heißt, dass Menschen beispielsweise mit Rassismuserfahrungen oder Migrationsvorder- oder Hintergründen eher weniger dort reinfallen. Und gesagt zum Beispiel wird, dass eine Studie, ich habe vergessen, von wem die war leider, dass nur 10% des Umstandes Einfluss auf das individuelle Glück haben. Das ist natürlich höchst problematisch, ne? Letztendlich, weil ein Umstand von mir mit super vielen Privilegien ist halt anders als ein Umstand einer weiblich gelesenen Person, Person of Color, die nicht Akademikerin ist und sozial vielleicht eben und wirtschaftlich nicht so das Glück hat, beziehungsweise ein bisschen mehr struggelt als ich. Da ist das Glücks, also da natürlich spielt das Umfeld eine Rolle. Also und da können wir, glaube ich, ansetzen und sagen, erstmal uns bewusst werden, dass wir verschiedenste Umstände mit uns tragen, verschiedenste, das heißt in der Diversität Dimensionen, also letztendlich Merkmale, durch die wir diskriminiert werden können, wie die Ethnie oder auf Englisch jetzt Race oder wie eben das Gender oder die sexuelle Orientierung, Behinderung und auch zum Beispiel Mental Disorders, also mentale oder psychische Krankheiten, wenn wir mal da reingehen, dass es verschiedene Dimensionen gibt, die letztendlich in das Wohlbefinden reinspielen. Und jetzt schließe ich mal den Bogen, was schwierig ist, wenn die AkteurInnen, die sich um Wohlbefinden kümmern, beispielsweise, es ist ein Klassiker in Yoga-Unterricht, ja, wir sehen keine Farbe oder Hautfarbe oder wie dieses Beispiel.
Im Yoga-Unterricht hast du gerade gesagt.
Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Also das kommt sehr, sehr oft scheinbar. Ich habe es selbst auch erlebt mal in einer Yogastunde im Sinne von, sicherlich mit einer guten Absicht, ja, wir im Yoga ist ja alles miteinander verbunden und hier sehen wir keine Hautfarbe. Letztendlich ist natürlich, das können Menschen so sehen und gleichzeitig plädiere ich dafür, Rassismus, es gibt keinen rassismusfreien Raum. Also wenn du in einen Yoga-Raum gehst, dann nimmst du ja als Person auch all deine Vorurteile und Stereotypen mit. Also die Struktur verschwindet ja nicht nur, weil du in einem Yoga-Raum gehst oder in einen Meditationsraum gehst oder auch beispielsweise eine Psychotherapie. In einer Psychotherapie ist das Gleiche. Dann nimmst du ja quasi rassistische Strukturen ebenfalls mit. Und da geht es ja eher darum, für die AkteurInnen das zu erkennen und, ich sage jetzt mal, sensibler bei Menschen aus solchen marginalisierten Gruppen damit umzugehen und nicht eben sagen, ja, also du musst einfach nur glücklich sein. Also es ist nur 10%, wovon dein Glück, also des Umstandes, wovon dein Glück abhängt.
Und das ist wissenschaftlich bewiesen, Mic Drop.
Ja, genau. So, es ist halt schwierig, ne? So, deswegen glaube ich, also das erste von mir wäre, oder eine Empfehlung wäre, sich dem einfach bewusst zu werden, hey, das sind Unterschiede, das sind Diskriminierungsdimensionen, das sind Privilegien.
Okay, das sind Unterschiede, das sind Diskriminierungen und wissentlich, dass ich beispielsweise, also ich kann jetzt aus meiner Position reden und wenn ich jetzt irgendwie mal reflektiere, weiß ich, dass ich super viele Privilegien habe, wenn ich habe einen akademischen Abschluss, ich, keine Ahnung, bin männlich gelesen oder ordne mich diesem Geschlecht zu, whatever. So, das heißt, hier habe ich halt super viele Privilegien und bin eigentlich fast gar nicht oder gar nicht von Diskriminierung durch Machtstrukturen betroffen. Und trotzdem beeinflussen diese blöden Machtstrukturen voll mein Wohlbefinden, weil mich das ja irgendwie nervt. Also nervt ist so ein sehr, 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 sehr schönes Wort jetzt, ne? Aber ne, ich bin quasi wenig von Diskriminierung betroffen, aber trotzdem beeinflusst die Diskriminierung insgesamt mein Wohlbefinden. Ich habe hier den Punkt zum einen, hast du eigentlich, ne, dann kommt manchmal so eine Stimme, hast du eigentlich die Legitimation, dich jetzt hier irgendwie aufzuregen? Guck mal, es gibt doch Leute, die sind noch viel mehr betroffen, bla bla bla. Aber gleichzeitig muss ich ja auch sagen, ne, egal aus welcher Position, ey, ne, was du gerade gesagt hast, da läuft was schief oder ey, da fällt mir was auf. Und gleichzeitig muss ich ja auch sagen können, ja, aber das macht auch was mit mir. Auch wenn ich nicht so stark betroffen bin, ich find's trotzdem scheiße. So.
Ja, das, ich finde letztendlich, das betrifft ja auch uns alle, also patriarchale, ja, postkoloniale bzw. rassistische Strukturen, das betrifft uns alle, nämlich dann, wenn wir uns verhalten, egal ob es jetzt männlich, weiblich und alles dazwischen, jegliche sexuelle Orientierung etc. und Gender, das betrifft uns ja, weil wenn wir über Wohlbefinden sprechen, dann haben wir gewisse Dinge im Kopf, wie gesagt, da komme ich wieder zu, ne? So, wir müssen unbedingt glücklich sein. Wir müssen unbedingt uns optimieren, genauso, ne? So, und ändert das macht ja kein Wohlbefinden, sondern das macht ja eher Stress in der Hinsicht. Und deswegen betrifft uns das alle. Wenn wir jetzt auch mit Wohlbefinden in Beziehungen, in Partnerschaften reingehen, da empfehle ich auch gerne das Buch, das jetzt neulich rausgekommen ist, Kluft und Liebe. Mir fällt es leider, und es tut mir sehr leid, die Autoren nicht ein. Da geht es eben genau beispielsweise um das Thema, wie uns wie die Partnerschaft beeinflusst wird vom patriarchalen Denken oder eben vom rassistischen oder postkolonialen Denken, nämlich eben die Position beispielsweise Mann und Frau, also wo ist die Stärke, wer macht was, wie wird gestritten, wie werden Konflikte ausgetragen, was ist überhaupt das Verständnis von Liebe, so. Der Mann muss irgendwie eine Frau hinterherrennen, wenn wir jetzt nur von dieser binären Konstruktion sprechen und so weiter. Also, oder der Mann kann, reagiert im Konflikt vielleicht, und das ist natürlich jetzt generisch und total von meiner Perspektive jetzt erstmal nur gesagt, vielleicht kann ich das ja auf mich selber persönlich jetzt mal stülpen. Ich habe ganz oft in Partnerschaften so reagiert, dass ich mich zurückziehe. Also gar nicht über Konflikte spreche, vielleicht eher Wut unterdrücke, weil ich ja souverän sein muss oder Angst habe, gewisse Dinge anzusprechen, wie, hey, ich fühle mich gerade absolut schwach. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade irgendwie total unzufrieden mit meiner Arbeit und ich fühle mich wirklich richtig schwach und habe so die Idee, dass ich scheitern werde. Das mal anzusprechen in einer Partnerschaft, weil dann fängt ja wirklich ein Dialog an. Wenn ich es nicht tue, und ich habe es oftmals nicht getan, das beeinflusst ja auch mein Wohlbefinden, nämlich, dass ich komplett in mich zusammensacke, die Beziehung dadurch einfach schlechter läuft und die Qualität sich mindert und dann dadurch natürlich auch mein Wohlbefinden in den Keller mehr oder weniger geht.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, also der Punkt, den du da sagst, den kenne ich auf jeden Fall auch. Und ich habe trotzdem immer, also das ist so witzig, weil ich hab aus meiner Perspektive dann immer das Gefühl, so, und ich versuche ja irgendwie reflektiert zu sein, aber jetzt so unterhalten sich zwei Männer über Machtstrukturen und beweihräuchern sich selber, weil sie ja irgendwie, keine Ahnung, dann sagen, oh, ich erlebe so viel Druck, so eine Scheiße. Dabei gibt's ja eben Menschen, die noch viel mehr diskriminiert werden und eben die durch diese Strukturen eigentlich noch viel mehr leiden. Und dann kann man natürlich sagen, so, ja, es gibt Studien, die sagen, nur 10% deines Lebensglücks oder deiner Zufriedenheit, um mal im Duktus zu sprechen, werden durch äußere Umstände beeinflusst. Und ich finde hier, muss ich die ganze Zeit an ein Beispiel denken, was ich total schön finde, um das einfach greifbar zu machen. Warum stört mich das? Oder warum kann sich sowas auch auf das Wohlbefinden dann eben auf subjektiver Ebene niederschlagen? Auch wenn man vielleicht selber weniger betroffen ist, ist es ja trotzdem wichtig, ein Bewusstsein zu haben. Und ich habe mit der wunderbaren Professorin Annelie Keil, die ist, glaube ich, mittlerweile 82 oder 83 Jahre alt, aber unfassbar gute Gesprächspartnerin. Ich habe in diesem Podcast auch zweimal mit ihr gesprochen und sie brachte, ganz kurz neuer Satz, sie brachte die Ebene des spirituellen Wohlbefindens mit ein. Das hat sie nicht erfunden, sondern man hat die WHO wirklich diskutiert in den 80er Jahren. Die WHO definiert Wohlbefinden auf drei Ebenen, physisch, psychisch und sozial. Ich denke, das erklärt sich schnell. Und ich könnte sagen, ja, wieso physisch, bin halbwegs körperlich gesund, psychisch, ja, keine Ahnung, wir haben alle unsere Themen, aber grundsätzlich habe ich eine ganz stabile Psyche und sozial bin ich auch gut eingebettet, so. Aber irgendwie ist mein Wohlbefinden nicht ganz oben. Was ist denn da los? Und diese spirituelle Ebene meint eben nicht den Glauben an Gott oder an irgendeine höhere Macht, sondern es geht eher um ein sich eingebunden fühlen in ein universelles Schicksal oder in ein großes Ganzes. Und das ist voll der gute Link zu den Strukturen, in denen wir sind. Weil beispielsweise, wenn es Ukraine-Krieg gibt, Corona-Pandemie oder Klimakatastrophe, alles Themen um uns herum, Machtstrukturen sowieso die ganze Zeit, das sehe ich vielleicht nicht. Ich bin auch jetzt, ich nehme das jetzt nicht, wenn ich mein Wohlbefinden auf sozialer, physischer oder psychischer Ebene hinterfrage, primär war, aber eben auf, naja, spiritueller Ebene oder eben, wenn ich sage, ja, aber wenn ich jetzt mich als Individuum eingebunden sehe in ein großes Gesamtbild, eben in dieses Erdenrund mit seinen scheiß Machtstrukturen, so, dann kann sich das natürlich total auf mein Wohlbefinden niederschlagen. So habe ich da immer für einen ganz guten Link, und musste da irgendwie auch gerade wieder dran denken, deswegen teile ich das, weil mir hat das einfach total geholfen, so diese Ebene einfach nur heranzuziehen, um für sich selber zu erklären, warum einen vielleicht manchmal dann irgendwas runterzieht oder das Wohlbefinden mindert, obwohl es einen jetzt direkt gar nicht so krass betrifft. Ne? Einfach so dieses, was du beim Yoga gesagt hast, wir sind alles eins. Ja, wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Manche spüren es mehr, manche weniger, aber ich glaube da schon irgendwie dran.
Ja, definitiv. Da gibt es ja, genau, Zugehörigkeit. Ne? Das ist ja auch ein enormes Gefühl. Das hat ja auch mal mit dem Grundbedürfnis Sicherheit zu tun. Also,
ja,
wie schon der Begriff sagt, ne, ist ein Grundbedürfnis, die Sicherheit. Und im US-Amerikanischen gibt es eben zum Beispiel einen Zusatz, dass Diversity, wir reden ja von Diversity, Equity, Inclusion, also von Diversity kann man nicht mit Vielfalt übersetzen. Ich würde es ja eher mit Antidiskriminierung übersetzen, aus meinem Verständnis heraus. Equity ist eben die Gleichstellung. Inclusion, ja, ist die Inklusion eben. Und Belonging wäre, also da kommt noch ein Begriff zu Belonging, das wäre eben diese Zugehörigkeit. Das ist noch wichtiger, ist eben ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln für Menschen aus marginalisierten Gruppen. Und zurückzukommen zu deiner Aussage, naja, wenn Menschen sich fragen, ja, aber jetzt, ich werde jetzt nicht diskriminiert und ja, ich habe sehr viele Privilegien, ja, und trotzdem kann jeder Mensch dazu beitragen, dass sich eben die Menschen aus marginalisierten Gruppen zugehörig fühlen, nämlich dadurch, dass sie gewisse Überzeugungen verlernen und hinterfragen. Das ist ja aus meiner Sicht ganz wichtig und da können wir uns alle nicht rausnehmen. Und da will ich auch jeden mit einladen, mitzukommen, weil das einfach die allerwichtigste Sache ist. Das kann ja nicht nur die Menschen aus marginalisierten Gruppen machen. Und manche Menschen, da kenne ich auch sehr viele, zum Beispiel jetzt aus dem Spektrum Rassismus, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die wollen nicht immer und immer wieder über ihre Erfahrung sprechen und somit Traumata immer und immer wieder reproduzieren. Das heißt, wir brauchen natürlich sozusagen Allies, also Verbündete, die mitgehen. Und vielleicht noch zusätzlich, und damit schließe ich den Kreis vielleicht, auch, das finde ich absolut schön, wie du es gesagt hast, natürlich sind wir zum Beispiel auch zwei Menschen, die männlich positioniert sind und über das Patriarchat sprechen. Und ich finde, aus meiner Sicht zum Beispiel, sage ich, ja, was mache ich eigentlich, um das Patriarchat zu verlieren? Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt beispielsweise sage, ja, und ich bin ein Feminist und das poste ich überall auf Social Media, sondern es ist für mich ganz schön anstrengend. Da muss ich nämlich erstmal meine männlichen Rollen hinterfragen. Und ich meine, das ist eher die absolute Comfortzone für mich. Ja? Also es hat jetzt mit wenig scheinbaren oder offensichtlichen Nachteilen jetzt zu tun erstmal, weil ich werde besser bezahlt als vielleicht weiblich positionierte Personen oder mit dieser vermeintlichen Stärke habe ich mir zumindest irgendwie einen Raum geschaffen, in dem ich vielleicht ein bisschen unangreifbar bin. Wenn wir aber weitergehen oder ich mich dann frage, aber was für Konsequenzen hatten das? Ne? Wir hatten jetzt das Beispiel, also für mich zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass da gar keine Nähe zustande kommt und letztendlich, dass ich mich irgendwann mal in die Depression schweige und auch in der Arbeit nur ständig damit konfrontiert bin, bei mir selber mich zu kritisieren, weil ich ja nicht stark genug bin. Ne? So. Darum geht's mir, wenn ich sage, ich will ein Ally sein für Gendergerechtigkeit, dann geht's darum, bei mir erstmal anzufangen und es ist ein, jetzt mal auch gut deutsch gesagt, ein harter Hustle. So, es ist kein Spaß. So, und trotzdem können wir, wenn wir damit, glaube ich, anfangen, alle gemeinsam Schritt Richtung Zugehörigkeit gehen, alle einen gemeinsamen Schritt Richtung, dass wir wirklich miteinander verbunden sind, wenn wir ein bisschen esoterisch oder spirituell sprechen gehen.
Okay, finde ich gut. Dann lass uns aber das mal doch greifbar machen, weil das sind doch genauso praktische Beispiele, zumindest jetzt aus unseren Realitäten, während wir da sprechen. Du hast ja auch viel mit Menschen zu tun, die sich dem Thema eigentlich noch gar nicht groß genähert haben, die vielleicht sogar einfach nur, weil ihre Firma entscheidet, beschäftigen uns jetzt damit, sitzen ja vielleicht sogar manchmal Menschen in Räumen mit dir, die da irgendwie nur so aus Pflichtgefühl sitzen und eigentlich gar nicht jetzt so sagen, ja, ich erkenne an, dass das Thema wichtig ist. Mhm. Was wären denn so, um es jetzt mal einfach praktisch zu machen, ne? Ich weiß ja auch gar nicht genau, wer hier alles zuhört und kann ja sein, dass die Menschen sich damit so wenig beschäftigt haben wie ich. Was wären denn so die ersten praktischen Gedankenmuster, die du empfiehlst? Hey, stell dir doch mal diese Frage oder hey, schau doch mal dahin. Was sind so, keine Ahnung, Einstiegsreflexionsfragen, nenne ich es jetzt mal ganz praktisch.
Also die Klassikerfrage ist, wer fehlt? Wer fehlt eigentlich in unserem Unternehmen? Wer fehlt in meinem Freundeskreis? Welche Sichtweisen fehlen? Wie sind wir? Sind wir eine komplett homogene Masse? Ne? Also sind wir irgendwie so eine männliche Gang im Managementbereich, die also vollkommen gleich ausschaut? Oder wer fehlt?
Alle heißen Thomas.
Genau, alle heißen Thomas oder Susanne, glaube ich, ist der weibliche Pendant. Habe ich letztens gelesen. Genau. Was noch wichtig wäre, ist, wenn wir jetzt beispielsweise, was ich ganz oft mitbekommen ist, ne, jetzt haben wir irgendwie diesen Trend agil und alles soll irgendwie agil sein und wir haben keine Hierarchien. Naja, also auf dem Blatt haben wir vielleicht keine Hierarchien. Und gleichzeitig können wir bedenken, dass wir jahrelang in dieser patriarchalen, hierarchischen Struktur aufgewachsen sind. Also wie kann es funktionieren, wenn wir diese strukturell antrainierte Hierarchieverhalten mit in einen angeblich hierarchiefreien Raum nehmen, dann entstehen halt eben unbewusste oder unausgesprochene Hierarchien und Verhaltensweisen. Und da können wir fragen, ja, wie sind wir aufgewachsen? Was bestimmt unser Verhalten vielleicht auch? Ne? Also wie sehen wir Hierarchie vielleicht?
Wer fehlt? Wie sehen wir Hierarchie? Haben wir noch eine dritte Frage?
Wenn wir vielleicht nochmal auf Wohlbefinden gehen, wie definieren wir Glück und Erfolg? Ja, also was ist gut für uns, wenn wir über Wohlbefinden sprechen? Und zwar auch in Unternehmen, egal ob es im Privatleben oder in der Wirtschaft. Sprechen wir von Glück als ja, wir müssen jetzt alle glücklich sein und das ist dann auch ein starkes, also das ist unsere Stärke und wir dürfen niemals zeigen, wenn wir unglücklich sind, dann sind wir ja wieder in diesem patriarchalen Verhalten drin und auch postkolonialen Verhalten, bei dem wir eben eine scheinbare Souveränität wahren müssen. Oder geht es darum, eher unsere Pain Points zu zeigen, im privaten, auch wirtschaftlichen Bereich zu sagen, hey, ich irgendwie habe ich da so ein unangenehmes Gefühl und ich schäme mich auch richtig. Und wenn wir jetzt mal diese Verhaltensweisen in Sachen Diversität nehmen, ob jetzt privat oder im Wirtschaftlichen, ich weiß nicht so ganz, wie ich das aussprechen soll. Und da spüre ich gerade eine Angst. Und hey, wie soll ich denn das aussprechen? Allein die Frage, ne? Also was möchtest du denn, wie möchtest du denn genannt werden? Ist es okay, wenn ich das und das sage? Das ist eine Verbindung, die ich schaffe, indem ich auch Verletzlichkeit zeige. Das finde ich wichtig. Ne? Also was bedeutet Erfolg? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Wohlbefinden?
Ja, voll wichtig. Ne? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Erfolg? Also Erfolg ist ja auch, also keine Ahnung, das ist voll das krasse Ding, so mit dem ich, also was mir bei meiner eigenen Sozialisation halt auffällt, gar nicht jetzt so im familiären Sinne, sondern einfach grundsätzlich irgendwie in dem, was man auch irgendwie bei FreundInnen und bekannten Menschen irgendwie mitbekommen hat, dass Erfolg voll krass mit finanziellem Erfolg oder mit irgendwelchen Abschlüssen oder irgendwelchen Positionen, die natürlich wieder mit Hierarchie gleichgesetzt sind, zusammenhängen und ich mich irgendwie erst in den letzten Jahren davon geschafft habe zu lösen, zu sagen, ey, vielleicht ist Erfolg, aber auch wenn ich irgendwie sage, ey, keine Ahnung, ich mache mich selbstständig und versuche hier irgendwie meinen Podcast hochzuziehen und allein das zu versuchen, ist so voll der Erfolg, weil ich in dem Moment da irgendwas folge. So, genau, keine Ahnung, ne? Da habe ich irgendwie 30 Jahre für gebraucht.
Ja, also ja, klar. Geht mir genauso. Und vielleicht auch ne Erfolg, was ist Erfolg? Vielleicht ist es auch das, mit den Ängsten sein zu können, die dabei aufkommen. Ne? Also auch bei meiner Selbstständigkeit. Ich meine, ich habe eine riesengroße Angst zu scheitern. Also da sehe ich so, wie es ist. Und manchmal würde ich gerne davon weglaufen und irgendwie lieber, als mich damit zu beschäftigen, mich zwei Abenden so richtig zusaufen, ne? Und ja, nicht mich damit beschäftigen oder ich gehe auf eine Keynote und spreche über Neurodiversität, also quasi die Diversität aufgrund von psychischen Erkrankungen oder psychischer Vielfalt und merke, oh, okay, jetzt sage ich, hey, übrigens Leute, und davor war ich bei meiner Psychotherapeutin und habe darüber gesprochen, irgendwie über meine Angst, nicht gut genug zu sein. Und mich überkommt eine ungemeine Scham und eine Angst, dass die Leute jetzt denken, okay, das ist einfach ein Vollidiot. Wie kann er denn über Diversität und wie auch immer reden, wenn der beim Psychotherapeuten ist? Und also die ganze Palette an Vorurteilen, die man einfach über Psychotherapeutinnen oder Psychologie hat, das einfach anzuerkennen und sagen, okay, da ist eine Angst. Und trotzdem möchte ich das teilen, weil ich eine Welt will, in der das keine Rolle mehr spielt.
Ja, absolut. Aber da muss ich eine Lanze für dich brechen. Also stark natürlich, dass du das hier sagst. Aber ich versuche das auch. Ich hab mich jetzt seit ein paar Monaten auch in eine psychotherapeutische Behandlung, will ich gar nicht sagen, begeben, sondern ich arbeite mit einem Psychotherapeuten zusammen. Und ey, fuck, Mann, das tut mir so heftig gut. Das ist einfach für mich das Gleiche, wie wenn ich zum Physiotherapeuten gehe, weil ich mir meinen Knöchel verdrehe und irgendwie den jetzt nur noch einen eingeschränkten Bewegungsradius in irgendeinem Gelenk habe. So kannst du ja auch hier oben, da reden genau. Wir die ganze Zeit drüber, also im Kopf irgendwie eingeschränkte Denkmuster haben. Und da macht es einfach Sinn, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einem dabei helfen können, da eine größere Flexibilität vielleicht zu bekommen, auch in Bezug auf die eigene Angst oder Scham oder whatever. Also ja. Genau, das Ganze zu entstigmatisieren und ja, salonfähig zu machen. Ja, keine Ahnung, nicht hinterm Berg zu halten oder so, finde ich voll wichtig. Deswegen muss ich da einmal genau auch auf der Welle mitreiten, weil das finde ich wichtig und genau, sollte man einfach möglichst ansprechen können, dürfen, sollen oder wenn man keinen Bock drauf hat, dann eben nicht, aber nicht, weil man sich schämt.
Genau, also ja, vielleicht noch hinzuzufügen, ne, so letztendlich, es geht, glaube ich, vielleicht will ich das mal bestärken, es geht nicht ums Ansprechen, sondern ja, okay mit sich selbst sein, ne, so.
Ja, klar.
So, und wenn ich das teilen will, dann teile ich das halt und trotzdem eben nicht zu denken, bin ich jetzt irgendwie blöd oder bin ich jetzt irgendwie anders, weil ich jetzt zum Psychotherapeuten gehe, sondern dass es normal ist, ne? Also Stichwort wiederum, da kommen wir wiederum an patriarchale Strukturen, postkoloniale Strukturen, was bedeutet stark und erfolgreich, ne? Also
ja, fuck, stimmt. Ja. Es ist ein Thema, was ein ganz schön viele Facetten und Strohhalme hat, die man da greifen kann und die es auch echt wert sind. Nicht nur wert sind, sondern die es nötig haben, sich alle angeschaut zu werden, weil die Strukturen, wie wir sie jetzt haben, ja augenscheinlich auch für viele Menschen, die von ihnen profitieren, irgendwie auf gewissen Ebenen nicht ganz gut tun und vor allem aber ganz schön vielen Menschen echt, weiß ich nicht, weniger Macht, Selbstbestimmung und im Endeffekt vielleicht dann auch Wohlbefinden und Zufriedenheit bedeuten in der Konsequenz. Und das ist ja einfach auf gut Deutsch scheiße. von daher habe ich jetzt das Gefühl, gerade zumindest einen ganz guten, sagen wir mal, einen kleinen Einstiegsüberblick zu haben. Aber ich würde dich gerne einmal fragen, haben wir in deiner Perspektive gerade ein Thema ausgespart, was vielleicht noch ganz wichtig ist? Sagst du irgendwo, ey, das ist vielleicht ein Punkt, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber geredet, da sollten wir nochmal hingucken? Oder sagst du, nee, wir haben einen ganz guten Aufschlag gemacht?
Ja, voll. Und gleichzeitig ist es, ne, so, was mir immer so wichtig ist, ist so, ich habe eine Perspektive und es gibt neben mir noch ganz andere Perspektiven, die ich gar nicht beleuchten kann. Ne? Und davon lebt, glaube ich, auch das Wohlbefinden und dein schöner Podcast, viele Perspektiven zu haben, da auch zu fragen, wer fehlt, ne, und dann quasi so eine Gesamtsicht zu haben, das fände ich einfach toll. Ja, genau. Punkt.
Danke dir. Ja, alles klar. Dann habe ich zum Abschluss nochmal zwei kurze Fragen an dich persönlich. Maybe, vielleicht kennst du sie. Ich fange einfach mal an. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Auch wiederum Zitat, Tragik ist Komik in Spiegelschrift, heißt es gleich, ist von Max Herre, Freundeskreis, aus dem Album Esperanto oder Quadratur des Kreises, eins von beiden, shame on me, dass ich das nicht genau benennen kann, Tragik ist Komik in Spiegelschrift, ich glaube, es ist aus dem Lied von, also es heißt Anna, ich glaube, das kennst du, das Lied von Freundeskreis, den Song.
Ja, ja, ja.
Genau, und so wird es heißen, weil mein Leben manchmal für mich so tragisch verläuft, aber auch irgendwie so rückblickend immer mit einem Schmunzeln und ich kann darüber lächeln und sagen, ach ja, damals. Und das finde ich irgendwie schön. Also an Tragik ist manchmal nichts Negatives, finde ich.
Mhm. Ja, ich finde den Satz irgendwie total stark. Ich kannte das Zitat nicht, den Song kenne ich. Ich finde, da steckt ganz schön viel Haltung drin. Ne? Also wenn du sagst, Tragik ist Komik, also wenn du es schaffst zu schmunzeln über Tragik,
ja,
dann ja, total. Voll.
Im Nachhinein natürlich, ne? Also klar, in dem Moment bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles, die Welt geht unter und alles ist scheiße auf gut Deutsch. Ja. Und trotzdem, wenn ich danach, ob es jetzt nach einem halben Jahr oder zwei Monaten oder einem Jahr schmunzeln kann, finde ich das einfach toll und so.
Ja, okay. Got it. Über welchen Satz oder über welche Frage sollten Menschen einmal nachdenken?
Wer bin ich? Also wer ist denn dieser Typ, der Shore heißt und irgendwie unbedingt souverän sein möchte und unbedingt so einen Konflikt austragen möchte, weil er irgendeinen Teil von ihnen verteidigen möchte. So, wer bin ich eigentlich so? Oder bin ich viele, nur eine Person? Das ist, glaube ich, wichtig.
Das war die 41. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniere Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Gespräch gefallen könnte, dann empfiehl Humans Are Happy auch sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt,
ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.